man muss sich freuen, einen Fehler zu machen, weil man lernt extrem aus den Niederlagen, die man hat. Also aus jeder einzelnen. Ich hatte ziemlich viele mittlerweile, muss ich echt sagen, weil daraus lernt man dann.
Success Stories, der Krone-Hit-Erfolgs-Podcast mit Kathi Welleber.
Heute mit David Christopher Roth. Er ist deutsch-österreichischer Jungschauspieler, hat schon einiges in Erfahrung gesammelt, einiges an coolen Projekten gemacht und heute ist er hier bei mir. David, wie geht's dir?
Ja, sehr gut, dankeschön.
Ja, ich habe jetzt ein bisschen so deinen Lebenslauf angeschaut und da sieht man ja, dass du schon so viel jetzt gemacht hast. Heimische Produktion zum Beispiel für Frauen, ein Todesfall oder auch eben internationale Sachen wie Outlander zum Beispiel. War da jetzt irgendeine Rolle, wo du sagst, die hat mir echt am besten gefallen?
Also rein vom spielerischen Aspekt und von dem Charakter, ist die Rolle, die mir am meisten, glaube ich, gegeben hat, das war eine ganz kleine Rolle in einem Fernsehfilm, das hieß Der Metzger, muss nachsitzen. Robert Palfrader spielt den Metzger und der wurde in seiner Schulzeit gemobbt. So. Und am Anfang des Films sieht man, wie ein Mann, der ihn früher gemobbt hat, namens Felix Dobermann, tot auf irgendeinem Gras liegt. Und ich spiele die junge Version von Felix Dobermann, der ihn gemobbt hat aus Unsicherheit, weil er homosexuell ist und das verstecken wollte. Das ist eine mega schöne, sehr traurige Geschichte. Das war eine sehr coole Rolle.
Wie machst du das eigentlich immer, dass du in diese verschiedenen Rollen hineinschlüpfst? Weil bei Felix Dobermann warst du, glaube ich, eher so ein bisschen das Alpha-Tier auch. Aber auch bei so Rollen wie zum Beispiel für Frauen ein Todesfall, wo du so ein bisschen der nette Schwiegersohn, sag ich jetzt mal, warst.
Das ist unter Anführungszeichen.
Der eben auch so seine Geheimnisse hat. Aber wie machst du das, dass du wirklich so diese verschiedenen Facetten auch rausholst?
Es ist schwierig. Ich glaube, da hat jeder so seinen eigenen Weg. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mache, ich sag's ganz ehrlich. Jedes Mal, wenn ich jetzt irgendwie, wenn ich ein Angebot kriege oder wenn ich einen Casting-Erfolg habe und die Rolle bekomme, dann ist jeder Prozess ein anderer. Es fühlt sich immer so an, als würde man neu an etwas anfangen und man hat alles andere vergessen. Also in Rocco hieß mein Charakter in Vier Frauen. Das war meine erste größere Geschichte. Ich war mega nervös. Ich habe keine Ahnung gehabt, was ich tue. Ich habe alle gesiezt am Set. Und man muss sich vorstellen, am Set ist alles sehr entspannt, alles locker. Jeder ist per Du. Und alle Leute haben mich geduzt. Und ich habe einfach aus Perplexen, weil ich so nervös war, alle zurückgesiezt. Ich glaube, so Kleinigkeiten haben mir aber auch geholfen. Also ich habe mich sehr distanziert gehalten. Ich war nicht so freundlich, weil das ist das, was der Charakter war. Es gibt diesen Ausdruck Method Actor, wie er häufig rumgeworfen wird. Aber ich glaube, da bin ich entfernt.
Was bedeutet das, Method Actor?
Method Actor ist, man kann sich das so vorstellen, dass man sich in die Figur 100% einlässt, dass man zu der Figur wird. Also wird, auch unter Anführungszeichen. Ich meine, man wird ja kein Serienkiller, nur weil man einen darstellt. So. Aber man geht die ganze Zeit schwanger mit dieser Figur, mit diesem Charakter und was er denken würde, wie er in welcher Situation handeln würde. Und über den Prozess wird man immer mehr und mehr und mehr zu so einer Person. Das, glaube ich, geht megamäßig auf die Psyche. Deswegen, ich halte davon wenig, es sei denn, es ist möglich. Also es wird nicht zu gestört. Dann, glaube ich, ist es okay. Aber man hört ja auch von vielen Fällen. Also Daniel Day-Lewis ist zum Beispiel, das ist einer der, meiner Meinung nach zumindest, größten amerikanischen, englischen Schauspieler. Ist ein Engländer, der in Amerika arbeitet. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Aber das ist jemand, der sehr unter dem Radar ist, weil er sehr wandelbar ist und deswegen hört er auch immer auf. Also er hat jetzt ausgesetzt, er macht Pause, er ist zum Beispiel, er hat irgendwie Schuhe dann fabriziert, weil er sich gedacht hat, weg von der Schauspielerei, es ist mir zu stressig, meine Frau muss mit 9 verschiedenen Männern innerhalb von 10 Jahren klarkommen und der treibt das halt in die Extreme. Anderes Beispiel ist Heath Ledger mit der Joker-Geschichte, das sind halt alles sehr, oder Christian Bale, das sind sehr extreme Leute. Ich bin mir sicher, wir haben noch welche in Deutschland und Österreich, aber die haben auch einfach mehr Zeit. Wir drehen einen Fernsehfilm in 21 Tagen. Kino ist je nach Budget, kann aber auch 21 bis 25 Tage sein. Man hat nicht wirklich die Zeit, sich so auf etwas vorzubereiten.
Wenn ich jetzt vergleiche mit einem normalen Job, man kommt um 9 ins Büro und geht um 17 Uhr heim. Wie funktioniert das beim Schauspieler? Also wie kannst du sagen, jetzt bin ich in meiner Rolle, weil jetzt muss ich spielen?
Ja genau, das ist eben die Diskrepanz. Deswegen, das ist das, wo hast du gehört von Punisher, der Serie? Das ist zum Beispiel ein perfektes Beispiel. John Bernthal heißt der das spielt. Er ist jemand, der geht in die Richtung Method Actor weil er über sich selber sagt, wo ich weiß Gott nicht der Meinung bin, ist ein hervorragender Schauspieler, dass er schlechter, also er ist zu schlecht, um es wie ein Mantel aufzusetzen und dann beim Nachhauseweg wieder abzunehmen. Das bedeutet, er trägt diesen Schmerz, den die Figur hat, tagtäglich mit sich. Einfach, dass er in der Figur bleibt. Das ist etwas, das ist krass. Mhm. Ich ziehe meinen Hut davor. Wie gesagt, jeder hat seinen eigenen Weg. Man kann es sich so nicht wirklich vorstellen.
Mhm. Aber kann man das irgendwie lernen oder muss man dieses Talent besitzen?
Also Schauspielerei im Allgemeinen ist lernbar. Das ist nichts, was man... Es gibt Leute, die sind talentiert. Es ist aber ein Handwerk, so wie ein Schuhmacher auch. Also es ist ein einfaches Handwerk, das man lernen kann, das aber Übung braucht. Und wenn man nicht übt, dann rostet es. Und wenn man eingerostet ist, dann ist es nicht so gut. Mhm. Deswegen, es ist ein ganz normales Handwerk. Es ist nur ein bisschen anders. Also man steht nicht um 37 Uhr auf, ist um 9 Uhr in der Arbeit oder um 8, je nachdem, und geht um 18 Uhr nach Hause. So kann man sich das einfach nicht vorstellen. Es erfordert viele Castings, viele jetzt E-Castings. Also man geht nicht mehr in das Büro von dem Casting Director, sondern man nimmt sich auf.
Mhm.
Das eröffnet neue Möglichkeiten im internationalen Weg. Es ist ein extrem langes Thema, aber es ist kein normaler Job, das steht fest.
Wie kann man sich das vorstellen, so ein Casting oder E-Casting? Wie läuft das ab?
Es ist unterschiedlich. Es kommt darauf an, ob es ein deutsches oder österreichisches Casting ist. Das ist meistens relativ entspannt. Da kriegt man die Texte, nimmt sich auf und schickt es rüber. Wenn es jetzt aus England oder aus den Staaten ist, dann ist es erstmal sehr stressig, weil die wollen das am liebsten schon gestern haben. Das ist immer alles schnell, 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 schnell. Schneller ist, je schneller, desto besser. Das Problem dabei ist, dass man erstmal 50 Non-Disclosure Agreements unterzeichnen muss, dass man nicht darüber redet, wofür man vorspricht. Das sind so Sachen, die sind ultra stressig. Und das erste Mal, dass ich sowas bekommen habe, habe ich auch mega Angst gehabt. Ich habe keinem davon etwas erzählt und so. Das ist natürlich mit der Zeit ein bisschen anders geworden. Aber die wollen am liebsten alles sofort haben.
Ist es dann so, dass man sich eine bestimmte Rolle aussucht oder bekommt man das zugeteilt?
Nein, also ich habe eine Agentur und die Agentur schlägt mich vor. Und wenn die Casterin oder Produktionsbüro sagt, den würden wir gerne sehen, dann gehen sie die Rollen durch, für die mich meine Agentin vorgeschlagen hat. Und ja, und wenn sie mich in dieser Figur sehen, dann darf ich mich dafür aufnehmen oder vorbeikommen und vorsprechen.
Mhm. Und wie geht es dann weiter, wenn sie sagen, okay, der ist gut, ich bin interessiert?
Es kommt drauf an, wie groß die Rolle ist. Es gibt dann mehrere Runden. Also die erste ist so, ja, das ist okay, den will ich nochmal sehen. Und dann, das hatte ich auch in Österreich. Ich hatte eine Hauptrolle in einem Film, der hieß ursprünglich Irines Bruder. Das Geheimnis im Dorf, Schwester und Bruder, genau. So haben sie es umgeändert. Und das ging über 3 Runden. Das war eine sehr liebe Casterin, sehr gute Casterin namens Nicole Schmid. Die sitzt hier in Wien. Und da bin ich ins Büro gegangen. Sie hat mich mit einer Kamera aufgenommen und hat mir gegengelesen. So funktioniert das dann.
Mhm.
Und dann gab es eine nächste Runde, wo der Regisseur dabei war. Namens Peter Keglewitsch, sehr, sehr guter, sehr netter Regisseur. Und dann gab es eine, meiner Meinung nach, dritte Runde. Das war so ein Chemietest zwischen mir und meiner Freundin.
Mhm.
Und dann wurden mehrere Paare selektiert, um zu sehen, wie die Chemie ist. Und dann haben wir den Film gemacht.
Das heißt, man sieht auch so ein bisschen die Konkurrenz auch.
Ja, ja, aber man sieht immer die gleichen Leute. Mhm. Also es ist eine Konkurrenz da, aber auch irgendwo eine freundliche.
Okay. Woran liegt das, dass es immer dieselben sind?
Naja, das hat was mit dem Alter, mit dem Aussehen, einfach mit dieser Natur zu tun. Ich glaube, so in meinem Alter sind es hauptsächlich immer die gleichen, die ich jetzt sehe bei Castings oder wo ich weiß, wir sprechen für die gleichen Sachen vor. Aber ab 40 plus ist es, da glaube ich, ist es nicht mehr so schlimm.
Und wie gehst du damit um, so mit Konkurrenzdruck zum Beispiel?
Ja, gut, gut. Früher nicht so. Früher dachte ich mir, Mann, scheiße, wieso dreht er das, wo ich vorgesprochen habe? Habe ich richtig Bock drauf, dieser Bastard. Habe ich mir früher gedacht, aber mittlerweile ist es was anderes. Das Business ist knallhart. Man muss lernen, sich für die anderen zu freuen. So. Wenn man das nicht schafft, dann ist dieser Beruf sehr schwer.
In deiner Vergangenheit warst du ja in Wien in der Schule.
Ja.
Aber bist du dann auch nach England gegangen?
Genau.
Warum?
Warum? Also ich war ein bisschen ein Problemkind in Wien. Ich möchte nicht lügen. Also ich war gut in der Schule, aber ich war nicht sehr häufig in der Schule. Ich war Klassensprecher und war nicht häufig in der Schule und habe hauptsächlich geschwänzt. Mach das nicht, für jeden, der zuhört. Nicht machen, es war bescheuert. Ich war im Schottengymnasium in Wien. Mein lieber Klassenvorstand, der hat das nicht so gut geheißen, was ich gemacht habe. Nur sie konnten mir anhand meiner Noten nichts antun. Also haben sie mir gesagt, es wäre wahrscheinlich ein guter Schritt, wenn du die Schule verlassen würdest. Und damals war ich zum Glück weit genug, um zu sehen, wenn ich so weitermache, dann kacke ich total ab. Und ich brauche irgendwie, ich muss auf mich selber aufpassen, ich muss Verantwortung übernehmen, ich brauche das jetzt, sonst lerne ich es nie. Und meine Eltern haben mir zum Glück angeboten, weil es ja auch eine finanzielle Geschichte ist, mich in ein Internat nach England zu schicken. Ja, und das war ein sehr, sehr schönes, teures Gefängnis, wo ich Disziplin und Verantwortung lernen musste. Ja.
Wie war das so am Anfang, da plötzlich der Neue zu sein?
Das war cool. Ich habe nur gute Erfahrungen. Die einzige schlechte Erfahrung, die ich habe, ist, ich bin als Raucher hingegangen. Man hat verschiedene Häuser gehabt. Man kann sich das so vorstellen wie in Hogwarts. Man hat Gryffindor, man hat Slytherin und all das. Genau so war das dort auch. Und ich war in einem Haus am Anfang, das hieß Haywardsfield. Mit einer Hausmistress, die hieß Mrs. Mills. Werde ich nie vergessen. Und mein erster Tag dort war, David, how are you? I'm so glad that you're here. Und all das. Und hat mich mega, mega, also mütterlich schon fast umarmt. Und hat gesagt, wir werden super miteinander klarkommen, es sei denn, du bist Raucher. Und dann dachte ich mir, ach du Scheiße, darf man hier nicht rauchen? Und dann war es auch so. Zweieinhalb Jahre habe ich mich immer versteckt wie eine Ratte und wie eine Maus, weil man nirgends rauchen durfte. Und ich musste immer irgendwo hin und dann dort meine Zigaretten rauchen. Aber ansonsten tolle Erfahrung.
Und du hast ja auch ein Tattoo aus der Zeit.
Ein Tattoo habe ich auch, ja.
Was ist das für ein Tattoo und welche Bedeutung hat das?
Das ist eine römische 16, eine ganz kleine auf meinem rechten Oberarm. Und die habe ich mir gemacht, oder wollte ich mir mit meinem besten Freund machen, nur er hat mich hängen lassen. Ich war dann dort alleine und habe es mir stechen lassen. Und das war so, also wir zusammen sind geflogen, er ist nach Deutschland in ein Internat und ich bin nach England. Und einfach um die Zeit irgendwie, weiß ich nicht, einen Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, okay, pass, komm, jetzt geben wir mal Gas, jetzt machen wir mal was Richtiges hier und schwänz nicht die ganze Zeit und bauen Scheiße. Haben wir gesagt, machen wir uns dieses Tattoo als Erinnerung. Aber nur ich habe es gemacht.
Und ich habe auch gelesen, dass du am Anfang gar nicht mal so in diese Schauspielerei-Richtung gehen wolltest.
Überhaupt nicht. Also es war so, ich habe meinen Abschluss gemacht in England, A-Level nennt man das drüben. Und ich hatte dann eine Offer von der LSE, das ist die London School of Economics. Also ich wollte eigentlich Volkswirtschaft studieren. Und durch Zufall, oder was heißt Zufall, meine Eltern sind in dem Beruf. Aber ich wollte halt nie was damit zu tun haben.
Warum eigentlich?
Ja, weil es ist schwierig. Vielleicht war es eine Art Rebellion, so eine pubertierende Rebellion. Ich weiß noch, dass ich da muss ich 6 oder 7 gewesen sein. Mein Vater und ich waren auf der Marie-Hilfer Straße und es sind plötzlich, mein Vater muss irgendeinen Film gemacht haben, sind mega viele Leute auf meinen Vater zugegangen, wollten Fotos oder Autogramme von ihm haben. Und mein Vater war nie da und ich wollte ihn für mich haben. Ist ja logisch, deswegen, ich war einmal happy mit meinem Dad was zu machen. Und dann kommen all diese Leute zu ihm, ich weiß noch, wie ich ihn so zupfe und sage so, was machen all diese Leute? Und er so, ja, das ist ein Teil von meinem Job und diese Leute sind Grund, wieso ich diesen Job ausführen darf und deswegen muss ich mich um sie kümmern. Dann habe ich gesagt so, ja, dann such dir doch einen richtigen Job, hör auf damit, ich will jetzt mit dir was machen, so auf die Art. Und ich glaube, das war sehr lange in meinem Hinterkopf. Es ist ein sehr, sehr oberflächlicher Beruf, wenn man in die falschen Kreise gerät. Aber auf der anderen Seite ist es hat eine gewisse Magie, am Set zu sein. Jeder ist missverstanden worden in seiner Zeit, wo er aufgewachsen ist. Und da finden sich irgendwie all diese im guten Sinne verlorenen Seelen auf einem Fleck und wollen alle etwas Gutes machen. Und das ist eine Anziehung, die habe ich so noch nie gespürt. Und das ist das, was mich am Film im Allgemeinen reizt. Es ist ein großes, großes Team, das versucht, was richtig Geiles zu machen.
Findest du, ist Theater schwieriger, weil halt doch alles live ist und beim Film kann man halt sagen, okay, ich kann noch ein Take machen, wenn ich es verhau?
Ah, es ist im Allgemeinen ein, ich möchte nicht sagen ein anderer Beruf, aber es kommt darauf an, wie man das Ganze anlegt. Also wenn ich jetzt in die Josefstadt gehe und mir dort ein Theaterstück ansehe und zum Beispiel Gregor Bloeb sehe oder Florian Teichtmeister zum Beispiel. Es gibt jetzt für mich, weil das sind Leute, zu denen sehe ich auf und denen lerne ich. Ja. Deswegen, wenn ich mir die ansehe, weiß ich, ich kann sie 1:1 in einen Film stecken, weil es auch authentisch ist. Es ist unglaublich, was die zwei machen können. Aber es gibt dann andere Theater, oft Theater, wo es zum Beispiel sehr übertrieben dargestellt wird und sehr meiner Meinung nach unauthentisch ist. Und das ist dann da, wo ich mir denke, das ist also der Beruf von einem Theaterschauspieler zu einem Filmschauspieler ist anders. Dann hat man natürlich auch noch die Crowd. Man kriegt ja sofort Feedback. Das ist das Schöne am Theaterspielen. Man weiß, das war geil, das war jetzt cool, was wir gemacht haben. Ich weiß noch, ich war in Seelbach und wir haben Hamlet gemacht und wir hatten so einen riesig langen Fechtkampf. Und mein Kollege und ich, Michael Edlinger, wir haben uns weiß ich nicht, 2 Monate auf diesen Fechtkampf vorbereitet, wie die Wahnsinnigen. Und bei der Premiere haben wir plötzlich alles vergessen. Wir wussten nicht mehr, wie der Fechtkampf funktioniert und haben angefangen zu improvisieren. Aber anscheinend war diese Impro richtig gut, weil die Leute sind danach aufgestanden, haben es gut gefunden. Weil wir waren schon so, oh Gott, scheiße, hoffentlich fällt es nicht auf. Oh Gott, hoffentlich haben wir es gepackt irgendwie. Und das hat man im Film nicht. Da wartet man ein Jahr.
Mhm.
Und das ist der Unterschied.
Gab es beim Theaterspiel auch mal so eine Situation, eben wie du jetzt beschreibst mit dem Fechtkampf, wo du vielleicht auch mal den Text zum Beispiel vergessen hast?
Oh, mit Sicherheit.
Und wie geht man damit um?
Wenn man Glück hat, dann checken das die Kollegen sofort und helfen einem. Wenn man Pech hat, dann gibt es eine sehr lange, unangenehme Pause. Ja, oder man versucht zu improvisieren. Aber bei Klassikern meistens schwieriger, weil man hat einfach einen anderen Wortschatz im Privaten.
Ja.
Deswegen Improvisation ein bisschen anders.
Wenn du jetzt eine Rolle hast, ja, wie würdest du dich jetzt darauf vorbereiten, dass du sagst, okay, ich versuche das jetzt so zu verinnerlichen, wenn das jetzt mal ein Charakter ist, der jetzt, keine Ahnung, nicht ganz dir zum Beispiel entspricht. Wie macht man das dann, dass man da reinfindet?
Ich versuche das auf Anhieb erstmal gar nicht. Also beim Casting selber, vor allem E-Castings, man kriegt meistens nicht das ganze Buch, sondern man kriegt Seiten zugeschickt. Und dann sind das gewisse Szenen, wo die Figur, die du dann spielen sollst, drinnen sind. Und ich glaube oder ich denke oder hoffe zumindest, dass ich da richtig liege, dass die Produzenten, die Caster und die Regisseure erstmal nur sehen wollen, ob dieser Typ für diese Figur passen würde. Vom Äußerlichen, von der Sprache, von der Artikulation, von allem Möglichen. Und wenn ja, dann schicken wir ihm das ganze Buch und laden wir ihn ein.
Mhm.
Und wenn das ganze Buch da ist, dann sieht man die ganze Figur und dann kann man sich auch von A bis Z einen Charakterstrang zusammenfügen.
Und so ein klassischer Drehtag, wie sieht der aus?
Ein klassischer Drehtag. Also ein wunderschöner Drehtag wäre um 10 Uhr Abholung. Also meistens ist es das nicht, meistens ist es so 6 Uhr. Das bedeutet früh aufstehen, früh schlafen gehen, dass man nicht kaputt ist. Dann wird man abgeholt, dann kommt man ans Set. Es kommt jetzt immer darauf an, wo das ist. Aber meistens ist das Motiv außerhalb und nicht irgendwo innerhalb.
Was bedeutet das?
Innerhalb ist jetzt zum Beispiel ein Studio. Also wenn man einen großen Film macht wie Fantastic Beasts oder Avengers oder was weiß ich, das wird alles in Studios gemacht.
Mhm.
Die sind abgesperrt, dass außen niemand Zugang hat. Das bedeutet, man wird vom Hotel abgeholt und das Motiv ist im Studio. Das wird dann alles nachgebaut. Und hier in Österreich und Deutschland ist es so, dass die Motive Häuser oder es ist meistens alles außerhalb, also so gemeint. Deswegen da wird man abgeholt, da gibt es mehrere Trailer. Dann, wenn man Glück hat, gehört einem ein Trailer, dass man sich zurückziehen kann.
Also eine Art Wohnwagen.
Ein Wohnwagen, genau.
Okay.
Genau. Und dann geht es von dort in die Maske. Das ist dann auch ein eigener Wohnwagen oder vielleicht, also meistens ist es ein Wohnwagen, so wie ich es kenne. Es kann aber auch irgendwo aufgebaut sein, dann wird man geschminkt, geht nochmal alles durch, geht den Text für sich durch und dann hat man etwas, das ist Calltime auf der Dispo, wann auch immer du ready sein musst.
Wie nervös bist du da, wenn du weißt, okay, Calltime ist gleich?
Lustigerweise in der Früh nie, freue ich mich immer, also die neuen Leute kennenzulernen und zu schauen, was Sache ist, aber mein erster Take für eine neue Produktion bin ich immer so krass nervös, aber so richtig nervös. Und wenn ich weiß, okay, das ist in Ordnung gegangen, dann bin ich cool. Also
okay.
dann ist alles in Ordnung, aber davor richtig, richtig nervös. Das ändert sich, glaube ich, nie.
Aber wie schaffst du das zu überspielen, dass du nervös bist?
Gar nicht. Ich glaube, ich schaffe das nicht. Der erste Take ist immer kacke. Ich glaube, ich schaffe es nicht. Man ist nach wie vor erster Drehtag immer nervös, weil es ein neues Projekt ist. Man weiß nicht, was passiert. Das ist einfach... Man weiß, man lässt sich da jetzt einen Monat darauf ein und hoffentlich wird es gut. Hoffentlich mag ich die Leute, hoffentlich mögen die mich, hoffentlich können wir zusammenarbeiten. Und es wird nicht diskutiert und stressig im Set, weil das kann auch passieren und dann ist es ein Horrormonat. Das sind meistens so die quasi Ängste, unter Anführungszeichen, die einen nervös machen. Gehen wir jetzt mal im Durchschnitt aus 23 Drehtage, was gut ist. Würde ich sagen, haben die Hauptfiguren vielleicht 16 Drehtage. So kann man sich das vorstellen. Und dann ist man diese 16 Tage hauptsächlich in einem Hotel am Motiv und ist halt mit all den Leuten unterwegs. Und wenn es jetzt Wochenende ist oder drehfrei ist, dann fährt man natürlich nach Hause und wird dann wieder abgeholt, wenn es sich rentiert. Aber ansonsten Leute, die für, weiß ich nicht, 4, 5, 10 oder so herkommen, da wird man versuchen, rein dispotechnisch und kostentechnisch das alles an einem Tag oder maximal 2 Tagen hinzukriegen.
Aber das stelle ich mir mega kompliziert vor, wenn du dann an einem Tag mehrere Szenen drehen musst und eigentlich schon weiterdenken musst.
Ja, ja, das ist auch so eine Sache. Es wird nicht von A bis Z gedreht wie im Theater, sondern du fängst vielleicht in der Mitte an, weil das Motiv passt oder ganz am Ende Oder ich habe einen Film gemacht mit einer lieben Kollegin, Nathalie Köbli. Und wir haben angefangen, ich glaube, das war sogar eine Kussszene. Wir haben uns kennengelernt und haben sofort eine Kussszene gehabt. Und das war dann das erstmal ein bisschen so ein harter Eisbrecher. Ja. Man lernt sich sehr schnell sehr gut kennen, weil man muss es halt. Ja. Es geht nicht anders. Aber das ist halt auch das Schöne daran. Das ist das Schöne. Man weiß nicht, womit man anfängt und womit man aufhört.
Wie machst du das dann, dass du die Kameras und die Teams ausblendest?
Gar nichts. Also es ist mega wichtig, die Kamera nicht komplett auszublenden, meiner Meinung nach. Oder man muss meiner Meinung nach wissen, wo man steht, wie die Bildkante. Bildkante ist etwas, wenn ihr zu Hause seid und fernschaut, dann habt ihr einen Balken, meistens, oben und unten. Mhm. So, und die Bildkante ist jetzt dieser Balken, auf blöd gesprochen. Das bedeutet, ich als Schauspieler möchte wissen, wo die Bildkante ist, dass ich weiß, wie viel ich machen darf. Weil je näher man dran ist, desto weniger darf man logischerweise machen, weil sonst wirkt es zu viel. Mhm. Also zum Beispiel Augenblinzeln ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Wenn es jetzt ein Close-Up ist und man sehr, sehr nah ist und man blinzelt die ganze Zeit wie ein Gestörter,
ja,
dann wird das natürlich nicht verwendet. Das bedeutet, Bildkante ist mega wichtig.
Okay, ja. Wichtiges Thema ist ja auch Authentizität, wie du schon angesprochen hast. Dieses Wort, das keiner aussprechen kann.
Das Wort ist richtig, ja, ja.
Aber wie schafft man das, das so rüberzubringen?
Ich bin mir sicher, man kann es lernen, aber schau mal, also ich bin jetzt anders als ein anderer Darsteller. Ich habe eine andere Persönlichkeit als ein anderer oder einen anderen Charakter, ein anderes Wesen als ein anderer Darsteller. Vielleicht würde es ihm leichter fallen oder ihr leichter fallen, in eine Figur zu schlüpfen, die ihr ähnlich ist. Aber mir zum Beispiel überhaupt nicht, weil sie sehr weit weg ist. Das ist etwas, das sehe ich immer mehr. Es kann ein hervorragender Schauspieler sein. Der kann aber richtig kacke sein, weil die Figur so weit weg ist. Es kann aber ein richtig schlechter Schauspieler dreimal so gut sein wie ein hervorragender Schauspieler, weil die Figur ihm einfach liegt. Das sind Sachen, die spürt man. Das ist irgendwie so ein, man liest das und man kann sofort etwas damit anfangen. Man kann es sofort authentisch rüberbringen. Das checkt man. Ich kann es nicht genau erklären, aber das ist ein inneres Gefühl. Wenn du zum Beispiel ein Buch liest, dann identifizierst du dich mit irgendeiner Figur in diesem Buch. Meistens mit der Hauptfigur, oder? Weil sie die Reise beginnt, sagen wir mal so. Du identifizierst dich mit ihr. Und jetzt ist es so, mit manchen Büchern kommst du sehr gut klar und willst sofort wissen, wie es weitergeht, weil du dich besser mit der Figur identifizierst als bei anderen. Und so ähnlich kann man sich das vorstellen, wenn man ein Drehbuch liest. Nur, dass man am Ende des Tages die Figur auch spielen muss.
Gibt es für dich irgendwo so eine Grenze, wo du sagst, das würde ich niemals drehen, oder wärst du zu allem bereit, wenn es für den Film passt?
Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beantworten. Also wenn sie einfach sagen, David, hier komm, zieh dich aus, wir brauchen einen Nacktshot von dir, und ich frage, wofür? Ja, einfach so, weil es geil ist, das machen wir jetzt. Dann glaube ich, würde ich sagen, nö, Leute, mein nicht. Aber wenn es für den Film passt und wichtig ist und ein Moment ist, den man braucht, dann natürlich. Dann gehört das dazu. Aber das sind alles Dinge, die werden im Vorhinein schon so genau besprochen, wenn es um solche Dinge geht. Deswegen, ich weiß es gar nicht. Kann ich nicht beantworten.
Und du hast auch schon erwähnt, eben zum Beispiel das Beispiel mit deinem Vater. Die sind ja auch sehr erfolgreich, deine Eltern. Deine Mama hat ja auch zum Beispiel die First Film Academy in Wien eröffnet.
Ja.
Dein Vater war ja auch bei Fantastische Tierwesen zu sehen. Wie ist das so, wenn man jetzt selber den Beruf wählt, den die Eltern haben? Hat man da jetzt mehr Druck, weil man sich vielleicht vergleicht?
Am Anfang hatte ich sehr, sehr viel mehr Druck, weil ich eben nie etwas damit zu tun haben wollte. Und dann gibt es in Österreich etwas, ich war an der Filmakademie. Nicht lange, aber ich war dort. Es war, glaube ich, für meine Eltern relativ schwierig, den Sohn dort zu haben. Kann ich auch verstehen. Für mich war es genauso. Aber hervorragende Schule, muss ich echt sagen. Ich bin wirklich stolz darauf, was meine Mutter auf die Beine gestellt hat. Und ja, dann gibt es paritätische Prüfungen in Österreich. Das sind Sachen, kann man sich vorstellen, wie Bachelorprüfung, Doktorprüfung, was weiß ich. Und es gibt eine externe Prüfungskommission, da geht man hin und spielt Monologe vor. Und das ist alles Theater, das hat nichts mit Filmen zu tun. Und die entscheiden dann darüber, ob du eine sogenannte Eignungsprüfung, eine Kontrollprüfung oder die Diplomprüfung erhältst. Das sind im Abstand von 3 Jahren wird das gemacht. Und das ist etwas, war ich so krass nervös. Weil ich wollte natürlich als das Kind von meinen Eltern nicht versagen, so, sondern ich wollte gut sein. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich das hatte, wo mir eine externe Kommission quasi die zweite Prüfung gegeben hat im ersten Jahr, also ich habe ein Jahr übersprungen, in ihren Augen, war ich okay. Dann war ich nicht mehr so nervös.
Vergleicht man sich da vielleicht auch manchmal mit den Eltern? Oder wirst du auch oft verglichen?
Ich werde häufig verglichen, ja. Sehr, sehr häufig. Also früher war es war lustig. Früher, als ich bin jetzt 25, ich werde 26, 17, 18, wurde ich sehr häufig mit meiner Mutter verglichen. Und je älter ich werde, desto mehr werde ich mit meinem Vater verglichen. Also es shiftet sich so ein bisschen.
Mhm.
Das Schöne an uns ist, dass wir eine Gemeinschaft sind. Wir sind alle in diesem Beruf. Meine Mutter nicht mehr, weil sie die Filmschule hatte, mein Vater und ich. Und wenn er zum Beispiel ein E-Casting kriegt oder ein Casting, dann besprechen wir das. Mhm. Wenn ich eines kriege, besprechen wir das. Das ist immer eine Teamarbeit zwischen uns. Und das ist etwas, zum Beispiel Fantastic Beasts, der zweite Teil ist ein guter Punkt. Er war in London und hat irgendeinen Film gemacht. Holmes and Watson oder so. Irgendwie so ein Will Ferrell-Ding, also so eine Komödie. Und er hat diesen Film gedreht und zeitgleich hat ihn eine Casterin, die namens Fiona Weir, angefragt, ob er mal vorbeikommen kann. Und er hat mir das gesagt, weil ich eben zeitgleich Outliner gedreht habe und wir uns immer wieder gesehen haben. Und ich habe ihm gesagt, so, yo, Fiona Weir, glaube ich, die macht diese ganze Harry Potter-Geschichte. Passt da, also das könnte für das nächste Ding sein, so. Also habt das einfach im Hinterkopf. Und sie hat ihn gefragt, ob er dort schon sich aufnehmen möchte für eine Rolle. Und er hat gesagt, nö, das mache ich, wenn ich zu Hause bin, weil ich möchte erstmal das jetzt hier fertig machen. Und dann haben wir einen Text bekommen, sind durchgegangen. Ich war mir ziemlich sicher, dass es für Fantastic Beasts ist. Man kann es aber nicht sagen, weil, wie gesagt, man kriegt irgendeinen Text.
Okay.
Also es ist, aber es geht in diese Richtung, habe ich mir damals gedacht. Also haben wir daran gearbeitet. Wie muss man in dieses Universum reinpassen? Wie genau würde eine Figur in dieses Universum passen? Was machen wir da alles genau? Wollen wir eine Mischung aus so Dumbledore, Snape und so weiter? Und daran arbeitet man, dann schickt man es ab und dann kriegt man die Bestätigung, dass es gepasst hat. Also es ist immer eine Familiengeschichte.
Du lebst jetzt genau das, wovon so viele träumen. Ich meine, viele sagen, ich will Schauspielerin werden oder Schauspieler. Wie hast du das jetzt geschafft, davon leben zu können?
Durch Glück. Durch eine Familie, die mich unterstützt, auch wenn es mal nicht so ist und die mir Freiheiten gibt. Es hat einfach hauptsächlich mit Glück zu tun. Man ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort und es funktioniert. Oder halt nicht.
Mhm.
Aber man muss immer diese, wenn man spürt, man hat eventuell die Chance, dann muss man auch bereit sein. Das ist das. Also man darf sich irgendwie nicht scheuen davor, aber es ist hauptsächlich Glück. Es ist auch so eine Geschichte. Je länger man dranbleibt, je länger man an sich glaubt und das Ganze versucht, desto eher schafft man es auch. Aber es gibt viele Leute, die geben auf. Es gibt halt so eine Altersspanne, in der befinde ich mich gerade. Da gibt es wenige Rollen. Das ist so dieses, ich kann jetzt nur von mir reden, ich bin kein richtiger Mann, aber ich bin auch kein Kind mehr. Also ich bin kein Teenager mehr. Das bedeutet, ich bin jetzt in einer sehr schwierigen Situation, um mich zu besetzen. Wäre ich jetzt, sagen wir, 30, würde es ganz anders funktionieren, weil andere Rollen für diese Altersgruppe da sind. Das ist bei Frauen, glaube ich, nicht so dramatisch, weil eine 17-Jährige kann auch mal als 25-Jährige durchgehen. Bei Männern ist das ein bisschen komplizierter, das Ganze. Deswegen da in dieser Zeit geben sehr viele Leute auf, weil sie sehr viele Rückschläge haben. Und ich glaube, das ist das, wo die meisten scheitern.
Wie machst du das dann, wenn du eine Niederlage mal hast, dass du damit abschließt und weitermachst?
Es gab eine Geschichte, die wollte ich unbedingt haben. Das war eine wunderschöne Rolle. Habe ich mich megamäßig darauf vorbereitet. Und ich habe es nicht bekommen. Und ich bin ausgeflippt. Also ich war richtig, richtig so, weil ich habe mich wirklich darauf vorbereitet. Das war echt etwas, wo ich mir dachte, okay, passt. Ich passe perfekt auf diese Figur. Ich muss das machen. Aber ich habe es dann nicht bekommen und wollte mich nur auf mein Motorrad setzen und einfach durch die Gegend brettern und gehe zu meinem Motorrad und sehe, dass es umgefahren worden ist. Und das war natürlich dann so bei mir, wo ich mir gedacht habe, Mann, jetzt zucke ich komplett aus. Jetzt. Ja, also das war einfach so ein richtiger Kackmoment für mich. Und ich weiß noch, es stand ein älterer Herr und sein Sohn dort. Und ich fluch nur noch rum, so, ah, scheiße, und so raste aus. Und irgendwie nach so 2-3 Minuten absoluter Rage-Modus habe ich gecheckt, dass dieser Mann so ein, ich weiß nicht, wie man das nennt, am Kehlkopf, so ein Einschnitt, Kehlkopf-Einschnitt, sowas. Und er konnte nicht wirklich sprechen.
Okay.
Und ich dachte, dass die dafür verantwortlich waren, dass sie mein Motorrad umgestoßen haben, dass es auf dem Boden liegt. Aber sie waren nur so nett und haben dann quasi Polizei gerufen, dass quasi eine Anzeige und so etwas erstattet werden kann. Und da habe ich gesehen, dass dieser Mann, der gerade von der Chemo kommt, der Krebs hatte im Endstadium, mit seinem Sohn war, so nett gewesen ist und einfach nur und da habe ich mir gedacht, so wow, das ist so bescheuert, was ich hier mache. Es gibt so viel wichtigere Dinge im Leben als das. Das hat mir die Augen so geöffnet. Das ist, man lernt extrem aus den Niederlagen, die man hat. Ich habe das damals nicht so wahrgenommen, weil ich mir dachte, Niederlage ist scheiße, kann ich nicht draus lernen. Aber es ist nicht so. Also aus jeder einzelnen, und ich hatte ziemlich viele mittlerweile, muss ich echt sagen, aber aus jeder einzelnen habe ich was mitgenommen. Das ist das. Man muss einfach die Augen öffnen und sich überlegen, okay, wenn ich das als Niederlage sehe, was kann ich daraus mitnehmen? Was kann ich lernen daraus?
Ist wahrscheinlich im Moment schwierig, aber hast du irgendwann einen Tipp, dass man da damit umgehen kann?
Ja, man schaut sich seine persönliche Niederlage an und überlegt sich, was genau kann ich daraus mitnehmen und beim nächsten Mal besser machen. Man muss sich quasi, das ist das Bescheuerte daran, man muss sich freuen. Man muss sich freuen, einen Fehler zu machen, weil daraus lernt man dann. Und wenn man nicht bereit genug ist, Fehler zu begehen, dann glaube ich, muss man noch ein bisschen reifen.
Aber ich glaube, das Schwierige bei deinem Beruf ist wahrscheinlich auch, dass du ja das Produkt bist.
Genau. Das ist eine komplizierte Geschichte. Das ist nämlich so. Am Anfang hat sich das auch so angefühlt. Ich gehe als Produkt hin. Ich will ein, weiß ich nicht, Audi A8 sein, aber ich werde dargestellt, als wäre ich ein Golf Polo oder irgendwie so. Hat sich scheiße angefühlt. Aber nach einer Zeit lernt man damit umzugehen. Die Sache ist, ich nehme an, da spreche ich für den Großteil der Leute in diesem Beruf, man lernt sich selber enorm gut kennen. Man kennt seine Stärken, seine Schwächen und eigentlich ist man da relativ offen.
Hast du schon mal so eine extreme Situation gehabt, dass du vielleicht mega viel trainieren musstest oder mega viel abnehmen musstest?
Ja, mega viel trainieren hatte ich eine Situation.
Welche Rolle war das?
Die habe ich nicht gemacht. Das ist etwas, ich kann da dazu leider nicht viel sagen. Ich kann nur sagen, da bin ich sehr stolz auf mich, dass ich gecheckt habe, dass ich das nicht machen soll. Und damals auch mit meiner Agentur gesprochen, die mich unterstützt haben. Es war eine Vorbereitungsphase von 6 Monaten und ich bin dann hingekommen und ich habe mir das Ganze angesehen und ich wusste sofort, dass das nichts für mich ist. Und zum Glück konnten sie mich noch rausboxen aus diesem ganzen Projekt. Da musste ich erstmal eine Pause machen. Ich glaube, da habe ich ein halbes Jahr nichts gemacht, mich einfach nur auf mich und meine Freunde konzentriert. Das war ungut, weil da ist einfach viel Arbeit reingegangen.
Das heißt, du hast dich wirklich intensiv vorbereitet für das, was im Endeffekt doch nicht gepasst hat.
Genau. Er hat sich gelohnt. Ich hatte in dem Sommer einen krassen Körper. Hat sich gelohnt. Ist dann weggegangen im Winter, aber egal. Ja. Dafür, das nimmt man mit.
Wie sehr kritikfähig bist du, denkst du?
Sehr, ich liebe Kritik. Wie gesagt, das ist etwas so, daraus lerne ich. Wenn irgendetwas von mir rauskommt, sitzen meine Buddies und ich sitzen dann vorm Fernseher und schauen uns das an. Und ich kenne das Ganze ja schon. Also ich will eigentlich nur ihre außenstehende Reaktion darauf. Und meistens ist es so, dass sie alles okay finden und dass ich halt alles sehr scheiße finde, weil ich weiß, ich hätte es besser machen können. Also ich selber bin mein größter Kritiker.
Woran liegt das, denkst du?
Ja, an meiner Entwicklung. Ich drehe etwas. Das ist zum Beispiel, ich habe letztes Jahr etwas gedreht, das kommt dieses Jahr raus. Und jetzt bin ich ein Jahr weiser und älter in meiner Entwicklung. Das bedeutet, ich würde jetzt die Sachen anders machen, als ich sie damals gemacht habe. Und das sehe ich und denke mir, Mann, wieso war ich nicht weiter? Wieso habe ich das so gemacht? Hätte ich vielleicht noch dran fallen müssen.
Gibt es irgendein Traumland, wo du gerne mal vielleicht leben würdest, um dort zu drehen? Wenn man jetzt sagt, ganz klischeehaft, Hollywood vielleicht.
Nein. Ich glaube, das ist etwas da als letztes eventuell.
Warum?
Ich würde es gerne mal sehen, aber ich glaube, dort zu leben muss unfassbar stressig sein. Vor allem, ich habe auch nie die Ambition, ein Star zu werden oder bekannt zu sein. Oder stellt euch mal vor, ihr seid für einen Augenblick Margot Robbie oder Johnny Depp und an jeder Ecke, wo ihr hingeht, sind Paparazzis und ihr habt kein Eigenleben, kein Privatleben, keine Privatsphäre. Alles, was ihr macht, ist im Internet. Das muss etwas sein, das stelle ich mir nicht so angenehm vor. Deswegen, dort glaube ich, ist so die Elite der Elite. Oder die Bekannten, würde ich mal sagen. So die sehr, sehr bekannten Leute sind dort. Und es muss ultra stressig sein, dort zu sein. Deswegen bei mir wäre es eher etwas weit abseits. Irgendwo in der Karibik, irgendwo, ich weiß nicht, Südafrika, so etwas. Das ist etwas, da würde ich gerne arbeiten.
Ich bin auf jeden Fall gespannt, was uns noch erwartet bei dir. Abschließend haben wir noch deine Top 10. Das sind einfach 10 Fragen, wo du ganz spontan antwortest. Los geht's. Meine beste Eigenschaft ist?
Beste Eigenschaft. Verlässlich.
Meine schlechteste Eigenschaft ist?
Ich zucke zu häufig aus.
Wie schaut es dann aus, wenn du auszuckst?
Ja, nicht so liebevoll. Wegen Kleinigkeiten oftmals. Aber ich werde sehr schnell wütend. Und dann beruhigt es sich aber ich bin trotzdem, ich zucke leicht aus wegen dummen Sachen.
Mhm. Glaubt man gar nicht so. Also ja, wenn man dich jetzt so
ich
sieht.
Weiß, aber ich, das ist halt so etwas, das, ja.
Der wichtigste Rat, den mir jemand gegeben hat, war?
Boah, darauf kann ich nicht spontan antworten, weil es haben mir so viele Leute so viele Ratschläge gegeben. Fragen wir das am Ende nochmal.
Okay, nächste Frage. Ich kann nicht mehr leben ohne?
Ohne Wasser.
Das Schönste an meinem Beruf ist?
Das Set.
Das Schwierigste an meinem Beruf ist?
Das Set. Nein. Das Schwierigste an meinem Beruf ist alles, was man sieht. Sachen wie Premieren, Sachen wie Interviews, Sachen wie, also nicht jetzt das hier, nicht, dass du mich falsch verstehst, aber wenn man einen Film rausbringt und man muss das Ganze irgendwie promoten und man geht dahin und dahin und man hat Premieren und ich mag so etwas nicht, also überhaupt nicht.
Warum?
Ich fühle mich unwohl in solchen Situationen. Ich kann nicht genau sagen, woran es liegt, aber das ist, es werden im Allgemeinen die Darsteller, die Regisseure und die Produzenten belobigt für eine Arbeit, die sehr viele Leute gemacht haben, die da aber nicht sein können. Das bedeutet, das ist für mich irgendwie immer das Schwierige. Das ist in mir schon klar, man sieht am Ende das Gesicht der Darsteller von diesem Film. Deswegen ist auch logisch, dass die über den Film sprechen, aber es sind so viele mehr Leute, die einen Teil dazu beitragen und die werden irgendwie nie gesehen. Und das ist das, wieso ich mit diesen ganzen Veranstaltungen meine Probleme habe. Also das ist das, was für mich das Schwierige an dem Beruf ist, ist alles rundherum. Das Arbeiten, das Drehen ist das, was ich liebe und alles drumherum ist das, was ich schwierig finde.
Würdest du das nicht machen, wenn du könntest?
Ja, 100%. Also sofort. Ich würde es, wenn man mir die Wahl geben würde, das alles auszulassen, dann würde ich es auslassen und mich nur auf das Arbeiten konzentrieren.
Ich glaube, viele, die dann sagen, ja, ich will sogar ein Schauspieler werden, wollen, glaube ich, genau diesen Part, dieses Fame.
Ja, ich kann euch nur sagen, für die Leute, die so drauf sind, wenn ihr bekannt und Stars und so etwas werden wollt, dann überlegt euch das sehr gut mit der Schauspielerei. Es gibt Leute, die machen es aus geltlichen Gründen, wobei das wird immer bescheidener und bescheidener. Es gibt Leute, die machen es, weil sie berühmt und Stars und was weiß ich werden wollen. Es ist ja alles demjenigen überlassen. Aber ich kann nur sagen, die hauptsächliche Motivation in diesem Beruf sollte sein, Geschichten zu erzählen, Geschichten glaubhaft zu erzählen und die Liebe zum Film zu haben. Und wenn man die automatisch hat, dann glaube ich, hat man so eine gewissen Ansporn an Qualität, die man selber von sich erwartet. Und der steht über jeglicher Form von Star sein, Fame haben wollen und all diesem anderen Unsinn. Ich halte mich danach, das ist, ja, Sprichwort. Qualität setzt sich durch. So, das ist etwas daran, glaube ich.
Frage Nummer 7. Mein Vorbild.
Mein Vorbild. Früher hätte ich wahrscheinlich gesagt, als ich angefangen habe, Leute wie Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, was weiß ich. Aber mittlerweile muss ich sagen, mein Vater. Rein daraus, was er gemacht hat, wie er mich erzogen hat, wie er auf meine Mutter und mich aufpasst. Ich würde sagen, wenn ich ein Zehntel von dem bin, was mein Vater ist, dann habe ich es gut gemacht.
Nächste Frage. Darauf bin ich stolz.
Auch mal Nein zu sagen. Viele sagen, es ist das Bescheuerste, was man machen kann. Man muss sich vorstellen, die Branche ist sehr politisch. Wenn man Nein sagt, dann steigt man jemand auf die Füße und man macht sich unbeliebt. Aber man steht hinter seinen Prinzipien. Und Nein sagen ist etwas, meine Eltern, meine Freunde, jeder und ich selber haben mich so erzogen, dass ich ein Rückgrat habe. Und wenn ich etwas nicht machen möchte, dann ist es so. Punkt. Aus. Ende. Nein. Und darauf bin ich stolz.
Frage Nummer 9. Das bereue ich im Nachhinein.
Ich würde sagen, ich habe in meinen anfänglichen Jahren falsch gehandelt bei vielen Leuten, wo es mir im Nachhinein echt leid tut. Es gab viele Leute, die an mich geglaubt haben, die mich unterstützt haben und mit denen das leider ein bisschen zu Bruch gegangen ist. Aber ich habe viele, viele Fehler gemacht, weil ich auf andere gehört habe und nicht meinem Bauch gefolgt bin. Das ist etwas, das bereue ich. Also zuerst höre ich auf meinen Bauch und wenn der mir sagt, nee, dann muss ich nochmal alles mit meinem Kopf durchgehen. Und wenn der auch sagt, nee, dann ist es so, nee.
Und abschließende Frage, ein Wort, das mein aktuelles Leben beschreibt.
Was haust du da für Fragen aus, Katja? Ein Wort, das mein Leben beschreibt, bist du wahnsinnig? Kann man sagen so, nein, kann man nicht sagen.
Was wolltest du sagen?
Ich wollte sagen so Nutzen. Weißt du, so nutze es, keine Ahnung. Aber gerade, ich nutze es auch nicht so. Gerade bin ich zu entspannt unterwegs, aber auch nicht im Allgemeinen. Es ist schwierig. Ich würde sagen, eine Mischung aus Vollgas geben und dann wieder chillen. So.
Okay, eine Frage jetzt noch. Gibt es eine Antwort auf den wichtigsten Rat, den dir jemand gegeben hat?
Ja, also dieses, trau dich auch mal Nein zu sagen.
Das Sehr gut. Danke dir, David, fürs Dasein. Danke für die coolen Antworten und danke auch für diesen Einblick so ein bisschen zum Thema Schauspielerei. Ist eine sehr, sehr coole Folge geworden.
Dankeschön.
Danke auch dir fürs Zuhören und teile den Podcast mit deinen Freunden auf Instagram und verlinke mich und David natürlich auch, damit wir es auch sehen. Und ich freue mich, wenn du dabei bist in der nächsten Woche bei Krone Hit Success Stories mit Kathi Welleber.
Success Stories, der Krone Hit Erfolgspodcast mit Kathi Welleber.